Wer von uns kann ohne Brille gut sehen? Eins, drei, vier trauen sich, fünf. Okay. Wer von uns kann mit Brille gut sehen? Okay. Wer von uns kann auch mit Brille schlecht sehen? Oben auch niemand? Und wer von uns kann schlecht sehen, egal ob mit oder ohne Brille? Tja, da einer hat sich getraut. Einer hat sich getraut. Ja, in der heutigen Predigt geht es um das Sehen. Nicht so sehr um das physikalische Sehen mit den Augen, mit den Sehzellen, also mit den Stäbchen, für das Schwarz-Weiß-Sehen und den Zapfen für das Farbsehen. Es geht doch nicht so sehr um das räumliche Sehen oder den sogenannten Silberblick. Kennt ihr auch, ne? Mir geht es um das Sehen mit dem inneren Auge. Ich stelle euch heute zwei besondere Personen in der Bibel vor. Und bei beiden geht es genau um dieses Sehen mit dem inneren Auge. Der erste ist Bartimäus, ein Blinder, der sieht. So habe ich diesen Teil der Predigt überschrieben. Und ich lese nochmal die Geschichte, die Nigel gerade vorgelesen hat, um sie uns nochmal in Erinnerung zu rufen. Und ich habe dazu Bilder aus der Kinderbibel gefunden, die ich, seit ich diese Bibel unseren kleinen Kindern damals vorgelesen habe, einfach nur super finde. Josie wird dann entsprechend einblenden. Ne? Hast du den Text da oben liegen? Ja. Ein Blinder wird geheilt. Dann kam Jesus und seine Jünger nach Jericho. Als sie die Stadt wieder verlassen wollten, folgte ihnen eine große Menschenmenge. An der Straße saß ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass es Jesus aus Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu rufen: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Die Leute fuhren ihn an, er soll still sein, aber er schrie nur noch lauter: Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Da blieb Jesus stehen, ruft ihn her zu mir. Ein paar von den Leuten liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm: Nur Mut, steh auf, Jesus ruft dich. Da warf er seinen Mantel zur Seite, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte Jesus. Rabbi, flehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Darauf antwortete Jesus: Geh. Dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er ging mit Jesus. Tja, Bartimäus war arm dran. Kein Sehvermögen, keine Bildung, keine Chance auf einen Job. Keine Akzeptanz in der Gesellschaft. Psst, sei still, du störst. Bartimäus ist der typisch kranke Bettler. Er steht ganz unten in der sozialen Nahrungskette oder der sozialen Rangfolge. Ja gut, der Bartimäus, er bekam Almosen, das war die damals übliche Sozialhilfe, mehr aber auch nicht. Von dem ist nichts zu erwarten. Den lässt man besser links liegen. Krank sein war zur Zeit Jesu nicht nur eine soziale Katastrophe. Krank sein war auch gleichgesetzt mit Sünde. Irgendwas geistlich-religiöses hatten Bartimäus oder seine Eltern verbockt. Sonst wäre er nicht blind, nicht krank oder nicht behindert. Wer weiß, was da gelaufen ist. Bartimäus ist blind. Es ist nicht bekannt, ob er von Geburt an oder erst später erblindet ist. Auf jeden Fall kann er nichts sehen. Allenfalls kann er andere bitten, zu erzählen, was um ihn herum passiert. Denn dass etwas passiert, das bekommt er sehr wohl mit. Kannst auch ausblenden. In Lukas 18 wird die Geschichte ebenfalls erzählt. Hier heißt es dazu: Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte nach, was da los sei. Einige riefen ihm zu: Jesus aus Nazareth kommt vorbei. Wie auch immer es genau geschah, Bartimäus erkennt hier die Chance seines Lebens. Deshalb ruft er, deswegen schreit er sogar: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Interessanter Satz. Lies ihn nochmal. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Der Bartimäus, der denkt in diesem Moment vielleicht nur daran, dass er endlich wieder sehen kann. Aber dieser Satz beinhaltet unendlich viel mehr. Zum einen, Bartimäus ruft: Jesus, du Sohn Davids. Im Bibelserver vom ERF steht zur Erklärung zu Sohn David: David war der bedeutendste altisraelitische König um 1000 vor Christus. Im Judentum zur Jesuszeit war man weitgehend der Auffassung, dass der erwartete Retter und Heilsbringer ein Nachkomme, ein Sohn Davids sein und dessen Reich wiederherstellen werde. So wird Sohn David auch zu einem Christustitel. Wer den Schlüssel Davids hat, so steht es in Offenbarung 3, Vers 7, verfügt über den Zugang zur neuen Welt Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Jerusalem war die Stadt Davids oder gleichzeitig mit Stadt Davids. Das war das eine. Zum anderen ruft Bartimäus: Hab Erbarmen mit mir. Wenn wir Menschen uns erbarmen, das heißt, wenn die Situation eines Menschen uns so sehr berührt, dass wir etwas unternehmen wollen, dann helfen wir situativ, vielleicht finanziell oder rechtlich. Wenn Jesus sich erbarmt, dann hat das eine ganz andere, viel größere Dimension. Wie sagte Jesus in einer anderen Geschichte zuerst zu dem gelähmten Mann, den seine Freunde durch das Dach direkt vor Jesu Füße legten und weil sie hofften, dass er sie wieder gesund macht, dass er ihn wieder gesund macht, den Freund: Deine Sünden sind dir vergeben. Danach erst hat er gesagt: Nimm deine Matte, steh auf und geh. Das ist erstaunlich. Der blinde Bettler Bartimäus, ungebildet und verachtet, sieht oder viel besser erkennt in Jesus den Messias. Zweitens, Bileam, ein Seher, der blind ist. Bileam und die sprechende Eselin. Die ganze Geschichte könnt ihr nachlesen, 4. Mose, Kapitel 22, dann ab Vers 21. Heute werde ich euch nur in Auszügen davon erzählen. Bileam war eine ganz bekannte Persönlichkeit am Euphrat, also dem Gebiet, aus dem später der Chaldäerkönig Nebukadnezar und danach der Perserkönig Kyros kam. Bileam war ein sogenannter Seher. Bei Luther übersetzt mit Wahrsager, so wird er in der Bibel beschrieben. Er sah die Zukunft voraus und konnte sie unter Umständen sogar beeinflussen, so dachte man. Das ist nicht zu verwechseln mit einem heutigen Wahrsager. Bileam war sowas wie ein Prophet und offensichtlich mit Gott im Gespräch, obwohl er kein Israelit war. Gott arbeitet manchmal mit Menschen, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. 4. Mose 22, Vers 7 steht: Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Lohn des Sehers, des Wahrsagers, in ihren Händen. Bileam ließ sich offensichtlich für seine Dienste bezahlen. Vielleicht lebte er sogar davon. Mach nochmal weg. Ich weiß es nicht. Das Volk Israel war zur Situation auf dem Weg von Ägypten ins Land Kanaan. Also ganz am Anfang. Und wollte durch das Gebiet der Moabiter ziehen. Der Moabiterkönig Balak wollte diesen Vormarsch verhindern und brauchte dazu offensichtlich Unterstützung aus höherer Ebene. Da holte er sich den Bileam, das war ja ganz im Norden oder Nordosten. Bis dahin ist der Ruf von dem Bileam gedrungen, bis zu den Moabitern. Damit er den Vormarsch der Israeliten stoppte. Er soll das Volk Israel verfluchen und den Vormarsch stoppen. Also die ganze Bileam-Geschichte, 4. Mose Kapitel 22 bis 24. Und was macht Bileam? Er fühlt sich offenbar so geschmeichelt von Balak, dass er dem Drängen und der intensiven Einladung des Königs folgt, nicht wahr? Mit einer deutlichen Ansage: Ja, ich komme, aber ich werde nur das sagen, was Gott mir befiehlt. Balak willigt ein. Er ist blind und taub für das, was Bileam mit diesem Satz gesagt hat. Und Bileam wiederum macht sich doch auf den Weg, obwohl Gott zunächst dagegen ist. Und dann beginnt in der Bibel eine der unglaublichsten Storys, die ich je gelesen habe. Eigentlich nicht zu glauben, was hier berichtet wird. Wir lesen 4. Mose Kapitel 22, Verse 21 bis 35. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Bileam und die sprechende Eselin. Am Morgen stand Bileam auf, sattelte seine Eselin und zog mit den moabitischen Fürsten los. Zwei Diener begleiteten ihn. Gott aber war zornig, dass Bileam mitging, und der Engel des Herrn stellte sich ihm in den Weg, um ihn aufzuhalten. Die Eselin sah den Engel, der mit dem Schwert in der Hand mitten auf der Straße stand. Sie brach zur Seite aus und lief ins Feld. Bileam schlug sie, um sie wieder auf den Weg zurückzubringen. Nun stellte sich der Engel des Herrn auf einen engen Weg, der zwischen Weinbergen hindurchführte. Die Straße war hier von Mauern eingefasst. Wieder sah die Eselin den Engel und drängte sich ganz an die Seite, sodass Bileams Bein an die Mauer gedrückt wurde. Wieder schlug er sie. Der Engel des Herrn ging nochmal ein Stück weiter und versperrte Bileam nun an einer anderen Stelle den Weg, die so eng war, dass man weder rechts noch links vorbeikommen konnte. Als die Eselin den Engel sah, legte sie sich auf den Boden. Bileam wurde wütend und schlug sie mit seinem Stock. Da ließ der Herr das Tier sprechen. Es sagte zu Bileam: Was habe ich dir getan? Warum hast du mich jetzt schon zum dritten Mal geschlagen? Bileam schrie: Weil du mich zum Narren hältst. Hätte ich nur ein Schwert in der Hand, ich würde dich töten. Das Tier erwiderte: Bin ich nicht deine Eselin, auf der du schon immer geritten bist? Habe ich jemals so etwas getan wie heute? Bileam sagte: Nein. Da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah den Engel mit dem Schwert in der Hand auf dem Weg stehen. Bileam verneigte sich vor ihm bis zum Boden. Der Engel des Herrn sprach: Warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Ich war es, der sich dir entgegengestellt hat, weil du auf einem verkehrten Weg bist. Deine Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Hätte sie es nicht getan, dann hätte ich dich mit dem Schwert getötet und sie am Leben gelassen. Da sagte Bileam zum Engel des Herrn: Ich habe Schuld auf mich geladen. Ich wusste nicht, dass du mir den Weg versperrt hast. Wenn du gegen diese Reise nach Moab bist, dann kehre ich sofort um. Doch der Engel des Herrn erwiderte: Geh mit den Männern, aber sag nur das, was ich dir auftrage. So zog Bileam mit den Abgesandten Balaks weiter. Es lohnt sich, diese Story bis zum Ende zu lesen. Faszinierend, was dann noch passiert. Da ist jemand mit Gott im direkten Gespräch, hat mit ihm eigentlich den Durchblick und ist doch blind für die Realität. Realität, was heißt in der Geschichte hier Realität? Das ist was für Esoterik. Sind Engel Realität? Das ist doch was für Esoteriker, für Träumer oder für Märchenerzähler. Da kommen Engel ganz oft vor. In unserer Gesellschaft gelten Esel als stur, stumpf und auch dumm. Im Vorderen Orient haben Esel eine ganz andere Eigenschaft oder mehrere ganz andere Eigenschaften. Eine davon ist, die gelten als klug. Und dieser Esel als Lasttier ist klüger als sein Herr und Treiber Bileam und bleibt vor diesem Engel der Realität stehen. Doch nicht nur das, dieser Esel kann sogar sprechen. Und dieser Esel stellt Bileam zur Rede. Wann hast du dir zum letzten Mal von einem Esel etwas sagen lassen? Bileam, ein Seher, der blind ist. Dritte Überschrift, blinde Flecken. Im Johannesevangelium lesen wir ebenfalls die Geschichte eines Blinden, dem Jesus das Augenlicht schenkt. Nach der Aktion wird der ehemals blinde Mann den Pharisäern zum Verhör vorgeführt. Er erzählt seine Genesungsgeschichte und muss sich regelrecht verteidigen. Die Geschichte endet folgendermaßen. Johannes 9, die Verse 24 bis 34. Also verhörten die Pharisäer den Geheilten zum zweiten Mal. Sie beschworen ihn: Bekenn dich zu Gott und sag die Wahrheit. Wir wissen, dass dieser Jesus ein sündiger Mensch ist. Ob er ein Sünder ist, das weiß ich nicht, antwortete der Mann. Ich weiß nur eins. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Aber was hat er denn gemacht? Wie hat er dich geheilt? Versuchten sie, das erneut herauszubekommen. Verärgert erwiderte der Mann, das habe ich euch doch schon gesagt. Habt ihr denn nicht zugehört? Warum soll ich es noch einmal erzählen? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Da wurden sie zornig und schrien ihn an, du bist sein Jünger, wir sind Moses Jünger. Von Mose wissen wir, dass Gott zu ihm geredet hat, aber von diesen Menschen wissen wir noch nicht einmal, wo er herkommt. Das ist ja merkwürdig, entgegnete der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt? Wir wissen doch alle, dass Gott die Gebete der Sünder nicht erhört. Aber wer Gott ehrt und nach seinem Willen lebt, den erhört er. Noch nie seit Menschengedenken hat jemand einem von Geburt an Blinden das Augenlicht geschenkt. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, hätte er das doch gar nicht tun können. Da fuhren sie ihn an. Ach, du warst schon bei deiner Geburt ein Sünder und du willst uns belehren? Dann schlossen sie ihn aus der jüdischen Gemeinschaft aus. Bitter. Die Pharisäer, die Schlauen, die religiös Gebildeten, sie erkannten Jesus nicht. So sieht es in dieser Geschichte jedenfalls aus. Nach wie vor ist mir unverständlich, dass die Pharisäer Jesus nicht als den Messias erkannten. Sie kannten die Schriften des Alten Testaments auswendig. Vermutlich kannten sie jedes Satzzeichen, zum Beispiel dieses Sela am Ende mancher Psalmen, so ein Absatz, der auch so beschrieben ist, Sela, Punkt. Sie konnten mühelos Sätze aus dem Gesetz des Mose, also die fünf Bücher Mose, die Tora, zitieren, aber den Messias, auf den so deutlich, so markant schon im Alten Testament hingewiesen wurde, den erkannten sie nicht. Sie waren blind. Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Sagen wir, wenn so etwas so offensichtlich ist, dass man es gar nicht übersehen kann. Und wir machen uns lustig über die Leute, die das ganz Offensichtliche nicht sehen. Zum Beispiel, pass auf, aber Vorsicht mit dem Zeigen auf andere. Du siehst es ja nicht, ne? Beispiel, wir Männer, ich kann davon reden, ne? Ich bin Teil dieser Männergeschichte. Er ruft aus dem Badezimmer, wo ist mein Duschhandtuch? Sie ruft zurück, wie immer am Haken. Er, Hier ist kein Handtuch am Haken. Sie kommt ins Badezimmer, geht zu den drei Haken neben dem Schrank, nimmt sein Handtuch vom rechten Haken und gibt es ihm. Er: Konnte ich ja nicht finden, mein Handtuch hängt immer am linken Haken. Ja, denkt mal drüber nach. Von der Anatomie des Auges ist der sogenannte blinde Fleck bekannt. Der blinde Fleck, auch Papille oder Marjott-Fleck genannt, bezeichnet die Stelle des Auges, an der der Sehnerv auf die Netzhaut trifft. Beim blinden Fleck ist der Name Programm. An der Austrittsstelle des Sehnervs gibt es keine lichtempfindlichen Rezeptoren. Ist das Auge an dieser Stelle tatsächlich blind? Im Blickfeld des menschlichen Auges macht er sich als Punkt absoluter Blindheit bemerkbar. Überall Sehnerven, die uns sehen lassen, Zäpfchen, Stäbchen. Hier kommt der Sehnerv aus dem Hirn ins Auge. Hier gibt es keine Sehnerven. Und alles, was durch die Linse da drauf trifft, echt da. Wird nicht wahrgenommen. Dieser blinde Fleck hat im Alltag so gut wie keine Bedeutung, weil wir das überspielen können, denken wir. Ich lade euch ein zu einem Experiment. Alfred verteilt ein paar Zettel. Die Anleitung, was ihr tun sollt, steht auch drauf, aber ich erkläre es euch nochmal. Ihr nehmt diesen Zettel, haltet ihn ungefähr 40 cm von den Augen weg. Dann macht ihr das rechte Auge zu und schaut mit dem linken Auge auf den rechten Fleck. Ja, rechtes Auge zu, mit dem linken Auge auf den von euch dann rechten Fleck und dann geht ihr mal immer näher, näher, näher und was passiert? Urplötzlich ist der blaue Punkt auf der linken Seite weg. Wenn ihr noch näher rankommt, taucht der blaue Punkt wieder auf. Bei wem klappt das? Ja, also 40 cm weg, rechtes Auge zu, mit dem linken Auge auf den rechten Fleck gucken und näher rangehen. Bei mir sind es so ungefähr so bei 15 cm, ist mit einem Mal der linke Fleck weg. Einfach weißes Papier. Gehe ich noch näher ran, ist er wieder da. Ihr habt also den blinden Fleck auf dem linken Auge gerade eben diese Blindheit provoziert, also nicht provoziert, sondern ihr habt genau das, was da kam, im Auge ankam, kam genau auf den blinden Fleck. Könnt ihr mal zu Hause auch euren Leuten dann noch mal zu weiterbringen, was ich alles weiß. Ne? Mir scheint, die Pharisäer hatten einen großen blinden Fleck in ihrem geistlichen Blickfeld. Sie haben Jesus und sein Leben und Handeln sehr wohl wahrgenommen. Aber für die Verkündigung oder für die Verknüpfung zu den Voraussagen, schon im Alten Testament, was sie alles kannten, die kannten diese ganzen Stellen, dafür waren sie blind. Zwei Gedanken sind mir beim Lesen und Betrachten der Geschichten rund um Bartimäus und der anderen Kranken und Lahmen oder Gehandicapten oder Besessenen von der Straße und den anderen Personen, den Jüngern, die ganz nah bei Jesus dran waren, und den Schriftgelehrten und den Studierten gekommen. Logik und Argumente, also die Waffen unserer heutigen Aufklärung, die wir ja seit 200 Jahren so hoch preisen, wir leben in der Zeit der Aufklärung, wir wissen alles Mögliche. Diese Zeichen, diese Waffen der Aufklärung sind manchmal recht ungeeignete Instrumente, um etwas zu erkennen. Logik und Argumentation sind keine Grundlage für den Glauben an Jesus, den Messias. Aber Logik und Argumentation sind auch kein Hindernis für den Glauben an Jesus, den Messias. Es gibt Menschen, die gehen sehr stark ans Gefühl und erleben darüber Jesus. Wir haben gestern einen alten Mann besucht, einen hochintellektuellen Menschen, Und der hat versucht mit uns, oder ja, hat zumindest vorgeschlagen, dass wir über einen Bibeltext diskutieren. Wir kamen dann nicht dazu, weil er vieles anderes erzählt hat. Aber das ist ein Mann, der oberintellektuell an die Bibel rangeht und Jesus spricht auch zu ihm. Interessant. Zur Ehrenrettung der Pharisäer und der Schriftgelehrten ist auch festzuhalten, nicht alle Leute dieser geistlich-religiösen Elite hatten diesen blinden Fleck. Oder sie haben im Lauf der Zeit ihren Blickwinkel so weit verändert, wie hier, ne? Blickwinkel verändern, dass der blinde Fleck ihres geistlichen Auges sie nicht mehr behinderte. Die Realität und damit Jesus als den Messias, als ihren Retter zu erkennen. Manchmal muss ich einfach nur meinen Blickwinkel ändern. Dann erkenne ich Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe. Und an dieser Stelle geht es um unsere persönliche Entscheidung. Sind wir bereit, unseren Blickwinkel, unseren Blick auf Jesus, unseren Blick auf Kirche zu verändern, um darin Jesus als den Retter, als den Messias zu erkennen? Es geht darum, dass ich das, was ich von Jesus, dem Messias, gehört und mit ihm erlebt habe und was daraus folgt, auch für mich persönlich in Anspruch nehme. Dann erst rutscht das Wissen, was ich im Kopf habe, bis ins Herz hinunter. Ich fasse nochmal zusammen. In Lukas 7, 18 bis 23 steht, das ist der vierte Bibeltext, den ich vorlese, und die Jünger des Johannes verkündeten ihm das alles, und Johannes rief zwei Jünger zu sich und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu der Stunde machte Jesus gerade viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, Amen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, der sich nicht ärgert an mir. Der blinde, unwissende Bartimäus hat Jesus als den Sohn Davids, den Messias, erkannt. Wie ist das mit dir? Welcher Typ bist du? Bist du vielleicht ein Bartimäus-Typ? Siehst du viel mit oder vor deinem inneren Auge? Oder bist du eher der Bileam-Typ? Siehst du nur, was du physikalisch sehen kannst, weil du es erwartest? Ich wünsche dir, ich wünsche uns allen, so steht es auch im Epheserbrief Kapitel 1, er, Gott, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Mit diesen geistlichen Augen sehen wir mehr als mit der schärfsten Sehhilfe, die es auf dieser Erde gibt. Amen.